Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mit dieser heutigen Predigt, diesem zweiten Teil dieser Serie, auf eine Verpflichtung eingehen, die wir als Mitglieder der wahren Kirche Gottes haben. Und das ist auszusagen, wenn es zu einer Aussage kommen muss. Auszusagen, mit anderen Worten, die Predigerschaft zu informieren. Wir hatten in der letzten Predigt bereits gesehen, dass es Situationen gibt, wo das in der Tat der Fall sein muss. Wie zum Beispiel Matthäus 18, wo jemand zunächst einmal versucht, auf eigene Weise mit einem Bruder zu verkehren, der gegen ihn gesündigt hat. Aber wenn es nicht zu einer solchen Versöhnung kommt, und auch nach zwei Zeugen, die dann dabei sind, ebenfalls nicht, dann muss die Predigerschaft informiert werden. Wir hatten auch das Beispiel von Achan gesehen, der Dinge getan hatte, aber das wurde dann verheimlicht. Und das hatte sehr schwerwiegende Konsequenzen für die gesamte Gemeinschaft. Wir haben auch bereits gesehen, dass es ja um den Ruf der Kirche auch gehen muss. Wenn also jemand öffentlich sich total anders verhält, als er sich verhalten sollte und damit Misskredit auf die Kirche bringt und auf die anderen Mitglieder, dann ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo die Predigerschaft, die vielleicht davon noch nichts weiß, informiert werden muss. Aber wenn man die Predigerschaft informiert, und das Gleiche gilt auch in jedem Bereich des Lebens, darf man nichts sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Man muss bei der Wahrheit bleiben, auch wenn manchmal die Wahrheit vielleicht irgendwie einem selbst schaden könnte. Aber man muss bei der Wahrheit bleiben. Schauen Sie, Gott sagt etwas sehr Bedeutsames und Wichtiges in Sprüche Kapitel 6. In Sprüche Kapitel 6 und Vers 16. Da heißt es: Diese sechs Dinge hasst der Herr, und diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader oder Zwietracht zwischen Brüdern anrichtet. Die Schlachterbibel sagt hier Zwietracht. Schauen Sie, jemand, der ein falscher Zeuge ist, der etwas bezeugt, aber auf falsche Weise bezeugt, der ist jemand, den Gott hasst. Oder sagen wir einmal so, Gott hasst das, dass man auf diese Weise lebt und so etwas auf diese Weise tut. In Sprüche 10 und Vers 32. Die Lippen des Gerechten lehren heilsame Dinge, aber der gottlosen Mund ist Falschheit. Der gottlosen Mund ist Falschheit, aber die neue Lutherbibel 2017 übersetzt: Der Mund des Frevlers weiß Dinge zu verdrehen. Schauen Sie, manchmal kann man die Wahrheit ein wenig so verdrehen, so ein bisschen beschönigen oder vielleicht sogar noch mehr ins Negative rücken. Und dann gewisse Dinge hinzusetzen, die so gar nicht gewesen sind. Also wie gesagt, wenn Sie als Zeuge, sagen wir einmal, der Predigerschaft gegenüber auftreten oder natürlich auch als Zeuge vor Gericht, dann müssen Sie die Wahrheit sagen. Es wird ja Ihnen sogar gesagt vor Gericht, Sie sagen die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Nichts verschweigen, nichts hinzutun. In Sprüche 12, Vers 22. Sprüche 12 und Vers 22, da lesen wir: Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln und auch treulich sprechen, gefallen ihm. Und es war immer schon so der Fall. In 2. Mose 23, da sagt Gott uns etwas, nachdem er gerade die 10 Gebote den Israeliten wiederum verkündigt hatte. In 2. Mose 23 und Vers 1: Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Und du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Alles dies gehört zusammen. Kein falsches Gerücht verbreiten, nicht dem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Auch dadurch ein falscher Zeuge zu sein, dass man dem Schuldigen Beistand leistet, dass man da irgendwo jetzt was beschönigt oder verdreht. Aber als Zeuge muss man die Wahrheit sagen und hat manchmal die Verpflichtung auch, zu zeugen, als Zeuge aufzutreten. Es ist wichtig, das zu begreifen, dass es eine Verpflichtung gibt, laut Gottes Wort, Dinge zu bezeugen, als Zeuge aufzutreten, die man beobachtet hat. Es kommt natürlich jetzt auf die Dinge an. Es kommt darauf an, was für eine Situation es ist. Aber schauen wir uns einmal Sprüche, Kapitel 2 und, Sprüche 12 an. Sprüche 12. Und lesen wir Vers 17. Sprüche 12 und Vers 17. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Aber ein falscher Zeuge betrügt. Nun, die Menge-Bibel macht es ein bisschen klarer. Sie schreibt, wer die Wahrheit aussagt, der tut Gerechtigkeit kund. Ein falscher Zeuge aber trug. Wer die Wahrheit aussagt, der tut Gerechtigkeit kund. Die Betonung liegt nicht nur auf der Wahrheit, sondern auch auf dem Aussagen. Manchmal hat man die Verpflichtung auszusagen, aber dann muss man es mit Wahrheit tun, der Wahrheit gemäß. Und dann tut man dadurch auch Gerechtigkeit kund. In 3. Mose Kapitel 5 und Vers 1 wird es sehr deutlich, dass es eine Verpflichtung gibt, unter gewissen Umständen, bei einer gewissen Situation, auszusagen, voranzutreten und in diesem Fall jetzt die Predigerschaft zu informieren. Damals war es hier, waren es die Ältesten, die Leviten. 3. Mose 5 und Vers 1. Wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt und so sich verschuldigt, dann musste er in diesem Falle hier ein Opfer erbringen. Ein Zeuge verschuldigt sich also danach, wenn er ein bestimmtes Verbrechen nicht anzeigt. Es geht hier natürlich um schwerwiegende Dinge. Und schwerwiegende Dinge, die eben auch, was unseren Zusammenhang angeht, schwerwiegenden Nachteil für das Ansehen der Kirche bedeuten kann. Die Schlachterbibel schreibt hier, ein Zeuge, der sich nicht meldete, um eine Zeugenaussage zu treffen, sündigte, wenn er ein Vergehen beobachtet hatte oder über Wissen aus erster Hand verfügte. Und dann, wo es hier heißt, der den Fluch aussprechen hört, das kann man auf zweierlei Weise verstehen. Es kann hier mit Eid gemeint sein, das ist ein ähnliches Wort. Und es geht darum, der wird also jetzt hier in Anführungszeichen vereidigt vor dem Richter, vor dem Ältesten, um die Wahrheit zu sagen und sagt dann die Wahrheit nicht. Nun, wir heute in Gottes Kirche, wir schwören nicht, aber wir können zum Beispiel eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Aber es kann eben auch bedeuten, der hat einen Fluch gehört, in dem Sinne, er hat eine Abmachung gehört zwischen Dieben, sagen wir mal, die sich verabredet haben, einen Diebstahl zu begehen. Und er weiß davon und er sagt es nicht an. Wir finden etwas Ähnliches in Sprüche, Kapitel 29. Sprüche 29 und in Vers 24. Sprüche 29 und Vers 24. Wer mit Dieben gemeinsame Sache macht, hasst sein Leben. Den Fluch hört er aussprechen und zeigt es nicht an. Den Fluch oder den Eid oder die Verfluchung des Richters oder aber die Verfluchung derjenigen, die bestohlen werden. Alles das hört er, alles dies weiß er, alles dies kennt er, aber er zeigt es nicht an. Es kann auch der Fluch sein oder der Eid, die Verabredung, sagen wir einmal, von Dieben ein Verbrechen zu begehen. Wir finden eine ähnliche Situation, vielleicht können wir das uns kurz anschauen, in Sprüche 1, angefangen in Vers 10, wo so eine Verabredung beschrieben wird und natürlich die Ermahnung, halte dich davon fern. Aber es geht nicht nur um das sich fernhalten, es geht auch darum, dass man da weitere Verantwortung hat, wenn man davon weiß, was die da vorhaben. Sprüche 1 und Vers 10, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich der Lebendigen und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren, also die wollen sogar hier Raubmord begehen, wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen, wage es mit uns, einen Bund nur soll es für uns alle geben, das ist also dieser Ei, dieser Fluch hier, diese Verabredung, mein Sohn, Vers 15, wandle den Weg nicht mit ihnen. Halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen so böse und eilen, Blut zu vergießen. Und so weiter und so fort. Man spannt das Netz vor den Augen der Vögel, Vers 17. Doch lassen sie sich nicht warnen, so lauern jene auf ihr eigenes Blut und trachten sich selbst nach dem Leben. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten, er nimmt ihnen das Leben. Letztendlich kommt es dazu. Aber schauen Sie, es geht auch darum, dass man sich davon fernhalten soll. Nun, hier wird der Diebstahl angesprochen, hier wird der Raub angesprochen, der Mord möglicherweise. Aber es geht eben auch um andere Situationen. Gehen wir mal auf das Beispiel von Rauchen, von Kiffen, von illegalen Drogen, von Alkoholmissbrauch und so weiter ein. Sie sollen sich von diesen Umgebungen fernhalten. Vor allen Dingen, wenn Sie selbst einmal ein Problem damit hatten und da herauskommen wollen. Aber selbst wenn Sie kein Problem damit hatten, ist es für Sie als ein Christ in keinster Weise gut, in keinster Weise richtig, sich in solchen Spelunken aufzuhalten, wo solche Dinge geschehen. Halten Sie sich davon fern. Denn sonst kann es in der Tat passieren, dass Sie damit hineingezogen werden. Und dann was? Und dann was? In 1. Timotheus 5 wird uns etwas sehr Wichtiges gesagt. Und wir hatten ja gesehen, dass der Zeuge, der von Dingen weiß und sie nicht anzeigt, sich mitschuldig macht, sündigt. Sündigt dadurch, dass er es nicht anzeigt. In 1. Timotheus 5 und Vers 22 lesen wir, in diesem Falle wird Timotheus angewiesen, nicht jemanden zu schnell zu ordinieren, die Hände lege niemandem zu bald auf, aber er fährt noch fort zu sagen, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Man kann auch teilhaben an fremden Sünden, indem dass man vielleicht selbst keine Sünde begeht, aber indirekt teilhabt, indem dass man gewisse Dinge gewähren lässt, nicht verhindern will, aber man verhindern muss. Und in diesem Falle hier geht es um die Pflicht der Zeugenaussage. Der Pflicht der Berichterstattung. Wenn nämlich damals den Ältesten oder auch Regierenden Anzeige erstattet wurde, dann bestand eine absolute Pflicht der Ältesten, dem ernsthaft nachzugehen. Und heute gilt das für die Pflicht der Predigerschaft. Wenn der Predigerschaft heute etwas mitgeteilt wird, und man muss natürlich sich klar darüber sein, dass was mitgeteilt wird, wahr sein muss. Es kann sich nicht auf irgendwelche möglichen Ideen beziehen, auf Spekulationen, auf das, was man vielleicht so mal gehört hat irgendwo von irgendjemandem, sondern in meisten Fällen sollte es Beobachtungen sein, die man selbst gemacht hat. Man ist sich dessen auch dann klar und bewusst. Aber dann kann es nicht darum gehen, dass man sagt, ja, also ich will es aber lieber nicht sagen, ich will mich da nicht hineinmengen, ich berichte ja jetzt über jemanden anderen. Okay, wenn es sich um eine Situation handelt, wo Sie zunächst einmal etwas tun können, individuell, wie wir ja das bereits in der letzten Predigt gesehen haben, dann ja, dann können Sie das tun. Aber es gibt gewisse Situationen, da können Sie gar nichts tun. Wenn nämlich zum Beispiel gewisse Sünden schon so total an die Öffentlichkeit gelangt sind, dass da eine Situation vorliegt, wo man eingreifen muss, wo die Predigerschaft eingreifen müssen, dann haben Sie eine Verpflichtung. Und dann hat auch die Predigerschaft eine Verpflichtung. 5. Mose, Kapitel 17. Und ich nehme diese Predigerschaftsverpflichtung sehr ernst. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwo keine Barmherzigkeit zeigen will, im Gegenteil. Aber es geht mir zunächst einmal darum, dass ich mit den Menschen spreche, die da in solche Situationen hineingelangen sind, versuche mit denen zu arbeiten. Ich blicke auf die Reue, die vielleicht vorliegt, die vorliegen muss, und die wirkliche Willenskraft und den Willen, davon abzulassen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was natürlich dann von gewissen Dingen abhängt. In 5. Mose 17 und Vers 2. Wenn bei dir in einer deiner Städte, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da tut, was dem Herrn, deinem Gott, missfällt, und der seinen Bund übertritt, und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an, ist der Sonne oder Mond und das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe. Also heute wäre das zum Beispiel so, in Gottes Kirche wird jetzt auf einmal von Leuten behauptet, man müsse gewisse heidnische Festtage halten, man dürfe zum Beispiel den Sabbat nicht mehr halten. Und es wird jetzt also rumgetratscht. Und es wird dir angezeigt, also hier wird es angezeigt. Schauen Sie, es wird also mitgeteilt. Es gibt jemanden her, der es auf richtige Weise mitteilt, der es mitteilen muss, der es mitteilen soll. Und du hörst es, so sollst du gründlich danach forschen. Und wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, dass solch ein Gräuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst sie zu Tode steinigen. Und wie ich sagte in der letzten Predigt, wir steinigen heute niemanden natürlich. Aber geistlich gesehen, figurativ gesehen, gilt das nach wie vor. Eine solche Person in einer solch rebellischen Weise handelnd muss dann aus der Kirche ausgeschlossen werden, damit wir nicht insoweit auf eine falsche Idee verfallen, die dann andere beeinflusst. Vers 6, auf zwei oder drei Zeugen Mund soll sterben, wenn es Todes wert ist. Also mit Antworten auch hier geht es nicht nur um die Aussage von einer Person, sondern ich muss dann schon sehen, ob ich das irgendwo durch andere Aussagen kollaborieren kann. Aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben, aber auf zwei oder drei Zeugen Mund soll er sterben, wenn es Todes wert ist. Und es heißt, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegtun in Vers 7. Und das ist eben sehr wichtig, eben um die Kirche auch selbst zu beschützen. Nicht nur nach außen hin, sondern eben auch nach innen hin, im Hinblick auf die anderen Mitglieder. In 5. Mose 19 wird aber hier auch die Bedeutung dargelegt, wie wichtig es ist, dass man richtige Aussagen trifft. In 5. Buch 19, Vers 16. Wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, vor dem Herrn treten, vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden, und die Richter sollen gründlich nachforschen. Das bedeutet aber auch, Leute müssen Zeugenaussagen machen. Wie soll man sonst nachforschen? Und wenn der falsche Zeuge ein falsches Zeugnis wider seinen Bruder gegeben hat, so sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust, auf dass die anderen aufhorchen, sich fürchten und hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Also wenn mir jemand irgendwie falsche Aussagen über jemand anderen mitteilt und ich finde heraus, dass das eine falsche, total falsche, lügenhafte Aussage ist, dann muss ich auch insoweit der Sache nachgehen. Denn man will eben klar machen, dass so etwas nicht geschehen darf in Gottes Kirche. In 5. Mose 21, ein sehr schwerwiegender Fall, angefangen in Vers 18. 5. Mose 21, Vers 18. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, nun, das ist hier ein Erwachsener, es geht hier nicht um ein Kind, der Stimme seines Vaters, seiner Mutter nicht gehorcht. Gehorcht in dem Sinne, die sagen ihm, was recht ist, und er will es aber nicht tun. Und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, und züchtigen muss nicht unbedingt bedeuten, jetzt körperliche Strafe, es kann auch bedeuten, gewisse Privilegien werden nicht gegeben und so weiter und so fort, also eine Erziehung findet statt, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig, ungehorsam, gehorcht unserer Stimme nicht, ist ein Prasser, ein Trunkenbold, so sollen ihn steinigen, die Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Und du sollst so das Böse aus seiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Wiederum, wir steinigen heute niemanden, offensichtlich klar. Aber es geht hier um die Anzeige aufgrund der eigenen Eltern im Hinblick auf diesen rebellischen Sohn. Nun, das war jemand, der absolut total abgewichen ist von Gottes Wort, der auf schändliche Weise lebt, der anhaltende Rebellion zeigt. Es ist eine Sünde, die einen unverbesserlichen Ungehorsam zeigt, wie die Schlachterbibel es hier beschreibt. Die Nelson-Bibel sagt, der für eine längere Zeit oder lange Zeit unmoralisch lebt, mit Huren und so weiter und so fort. Die Ryrie Study Bible schreibt, Anarchie zu Hause erzeugt Anarchie in der Gesellschaft. Nun, wir steinigen niemanden, aber es kann durchaus der Fall vorkommen, wenn irgendwie keine Änderung erfolgt, dass die Eltern sich an die Predigerschaft wenden müssen und berichten müssen, was der Sohn alles treibt. Natürlich auch in offener Sichtweise gegenüber anderen, die können das alles miterleben. Und dann muss die Predigerschaft handeln. Und wenn es sich wirklich um eine anhaltende Situation handelt, wo keine Reue vorliegt, wo auf diese schändliche Weise gelebt wird, dann muss man in der Tat dann sogar auch einen Ausschluss aus der Kirche erklären. Eine interessante Parallelstelle findet sich in 5. Mose 13. Ach, Herr Links, Sie sind aber wieder mal hart. Was ist besser? Dass man, wie ich in der letzten Predigt sagte, den faulen Apfel in dem Korb von Äpfeln belässt, sodass alle anderen auch faul werden? Oder eingreift und den faulen Apfel erstmal entfernt, sodass es eben nicht zu einer Beeinflussung anderer kommt? Und wenn jemand davon weiß, von diesem faulen Apfel, dann hat er die Verpflichtung, ist der Prediger schon mitzuteilen, damit man hoffentlich zunächst einmal diesen faulen Apfel gesund macht, aber man muss eben sehen, ob es möglich ist. Schauen Sie, in 5. Mose 13, angefangen in Vers 6, da lesen wir Folgendes. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat und dich aus der Knechtschaft erlöst hat, und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Und wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn, deine Tochter, deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, um die um euch herum sind, sie seien dir nahe oder fern, von einem Ende zum anderen, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht, außer dein Auge ihn nicht schonen, und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, sondern sollst ihn zum Tode bringen. Und natürlich geht es hier jetzt wiederum nicht um das physische Auswirken der Todesstrafe. Man muss begreifen, im Alten Testament, die Menschen hatten den Heiligen Geist keineswegs. Es ging hier um eine Situation, wo es eben ein Staatsgebilde war und da wurde auf diese Weise verfahren. Aber heute in der Kirche Gottes sieht es so aus, dass wir solche Aktionen nicht dulden können. Und letztendlich muss es auch da zu einem Ausschluss kommen, wenn jemand jetzt versuchen will, andere zu überzeugen, all diese falschen Dinge zu tun. Es ist dies eine Verpflichtung, der Predigerschaft nachzuforschen. Sprüche, Kapitel 25. Und lesen wir einmal Vers 2. Sprüche 25 und Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Mit anderen Worten, er würde es dann tun, wenn Reue vorliegt. Aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen, zunächst einmal. Es ist Gott, der vergibt. Wir müssen auch natürlich vergeben, wenn wir erkennen, dass hier Sünde bereut wird. Aber zunächst einmal ist es die Verantwortung der Könige, nachzuforschen, wenn einem jetzt Mitteilung gemacht wird, was da jetzt geschehen ist. Und der König, der Älteste, der Prediger heute, der kann nicht sagen, ach, hab das zwar jetzt gehört, mir ist das jetzt mitgeteilt worden, aber ich will davon gar nichts wissen. Oder ich habe davon gar nichts gewusst. Ich lasse die Sache mal in Ruhe. Wenn es sich um eine ernste Situation geht und dreht, die selbst sehr bedenklich ist für den Sünder, die sehr bedenklich ist für andere Sünder oder sagen wir mal andere Mitglieder in Gottes Kirche, die dann auch nicht zu Sündern werden sollen. Natürlich, wenn es auch geht um Sünde in der Welt, die aber jetzt hier darauf blicken und sagen, ach, ui, der kann das, dann kann das ja nicht so wild her sein und so weit her sein mit dieser komischen Kirche. In Sprüche 24 wird dies nämlich auch angedeutet, die Verse 11 und 12. Errette, die man zum Tode schleppt, und entziehe dich denen nicht, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst? Fürwahr, der die Herzen prüft, der merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, der weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Also man soll versuchen, jemanden, der zur Schlachtbank wankt, zu helfen. Und nicht zu sagen, ach, hab davon nichts gewusst. Nein, nein, Gott weiß davon und er hält seine Predigerschaft verantwortlich und macht sie verantwortlich, für das Richtige zu tun. Und das Grundsätzliche hierbei ist folgende Situation in Sprüche 14 und in Vers 15. Sprüche 14 und Vers 15. Ein Unverständiger glaubt noch alles, aber ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang. Oder gibt Acht auf das, was er hört. Wenn man unverständlich ist, dann wird einer zu einem kommen und einem etwas sagen und ach, dann glaubt man das. Dann meint man, das muss unbedingt jetzt so gewesen sein und dann forscht man nicht nach. Nein, nein, man soll nachforschen. Denn hier ist ein weiteres Prinzip in Sprüche 18 und in Vers 17. Und ich spreche jetzt hier von der Predigerschaft. Sprüche 18 und Vers 17. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache Recht. kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Und wie oft habe ich das schon erlebt, dass mir Menschen etwas mitgeteilt haben, das hörte sich genau alles total überzeugend an und dann sprach ich auch mit der anderen Person und dann hörte sich das alles ganz anders an. Und es heißt nicht unbedingt, dass man immer gleich zu einem Ergebnis kommt. Manchmal muss man die Sache zunächst einmal auf sich beruhen lassen, im Sinne, dass man sagt, okay Gott, ich weiß nicht, was hier geschehen ist, wer jetzt mir die Wahrheit sagt, aber du wirst es zu gegebener Zeit an den Tag bringen. Und interessanterweise ist das auch der Fall, dass dann gewisse Dinge eintreten vielfach, wo dann die Wahrheit ans Licht kommt. Aber zunächst einmal, man forscht nach, so wie man eben nachforschen kann. Man kann es nicht einfach ignorieren, denn je weiter die Sache verläuft, je schlimmer wird es werden. Ich möchte Ihnen jetzt viele Beispiele geben aus der Bibel, aus denen wir entnehmen können, dass in der Tat nicht nur eine Pflicht der Zeugenaussage der Predigerschaft gegenüber vorliegt, sondern eben auch, dass die Mitglieder dieser Pflicht nachgekommen sind. Das war da keine falsche Scham, dass die sagten, okay, ich will jetzt nicht den verpetzen oder über Schlechtes über die sagen. Nein, es ging auch um den ernsthaften Wunsch, dass was getan wird, um die Situation abzuändern, um denen zu helfen, die beteiligt sind. Und vielfach ist es eben nur durch die Predigerschaft möglich. Deswegen hat Gott in seiner Kirche Prediger eingesetzt. Es geht natürlich hier um problematische und sündhafte Verhaltensweisen. Und ich meine jetzt nicht nur um einen Fehltritt, der so gelegentlich geschieht, sondern um eine kontinuierliche Situation. Wie zum Beispiel 1. Korinther 1. Und wir sehen jetzt in allen diesen Fällen, oder zumindest in vielen diesen Fällen, wie das alles negative Auswirkungen auf die Kirche selbst gehabt hat. Weswegen Paulus hier in diesem Falle eingreifen musste. Und nicht nur Paulus, nachher Johannes auch. 1. Korinther 1 und Vers 11. Es ist mir bekannt geworden, sagt Paulus hier, über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Nun, die Leute der Chloe wissen nicht genau, wer Chloe war, aber scheinbar angesehene Mitglieder in der Kirche. Und Paulus erwähnt die sogar als diejenigen, die ihm Mitteilung gemacht haben. Um auch deutlich zu machen, das waren also respektable Leute. Man konnte nicht davon ausgehen, dass die da jetzt irgendwie etwas Falsches mitgeteilt hätten. Aber der Punkt ist der. Paulus wurde mitgeteilt durch die Leute der Chloe, dass Streit in der Kirche war. Und deswegen musste Paulus dann eingreifen. Deswegen hat er zunächst einmal hier diesen Brief geschrieben und alle gewarnt. In 1. Korinther 5 und Vers 1. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und er sagt, und ihr seid sogar aufgeblasen, seid nicht viel mehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Nun, es bezieht sich hier eben auch auf die Predigerschaft in der örtlichen Kirche her. Die hätten eingreifen müssen, haben nicht eingegriffen, haben das irgendwo toleriert, haben sogar gedacht, ach ja, guck mal, wie liberal wir jetzt doch sind und wie großmütig und was für ein weites Gewissen wir haben. Es geht die Rede von Unzucht unter euch, sagt Paulus hier. Mit anderen Worten, ihm wurde das mitgeteilt. Ihm wurde es mitgeteilt, weil diese Zustände in der örtlichen Gemeinde in keinster Weise sich verbesserten. Im Gegenteil, sie wurden so schlecht, dass sogar andere jetzt davon beeinflusst waren, wurden aufgeblasen und haben eine falsche, total falsche Einstellung dann erfahren und an den Tag gelegt. Aber der Punkt ist der, Paulus wurde es mitgeteilt. Es war nicht so, dass die jetzt gepetzt haben und dass Paulus sagt, warum habt ihr mir das mitgeteilt? Hätte das gar nicht sagen dürfen. Nein, im Gegenteil. Paulus war sehr dankbar, dass ihm das mitgeteilt wurde. Denn jetzt konnte er etwas tun. 1. Korinther 11 und Vers 18. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Er war noch nicht bereit, das jetzt alles total zu glauben, aber er hatte genug gehört. Ihm wurde genug mitgeteilt von anderen Mitgliedern, dass er sagte, da ist schon was dran. Ihr kommt hier zum Passa zusammen, es geht hier um das Passa, und ihr habt eine solche Einstellung. Wie könnt ihr das Passa nehmen? Deswegen spricht er nachher auch davon, dass wenn jemand das Passa in unwürdiger Weise nimmt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Hier waren Leute, die hatten Spaltungen, die hatten Streit, die hatten Zwist und sie hatten sich nicht gegenseitig vergeben, hatten nicht das getan, von dem wir in der letzten Predigt gehört haben, dass sie sich versöhnt haben miteinander. Die hatten nach wie vor diese Problematik und es geschah nichts bei denen. Deswegen musste Paulus hier darüber informiert werden und er musste dann insoweit auch eingreifen. Was sagt er nämlich in 1. Korinther 11 und in Vers 30? Weil nämlich eine solche Situation vorlag. Zum Passa, da sagt er in Vers 30, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch. Und nicht wenige sind entschlafen. Wieso wusste Paulus, dass es viele Schwache und Kranke unter ihnen gab? Nun, es wurde ihm mitgeteilt. Es wurde ihm mitgeteilt und offensichtlich im Zusammenhang mit diesen Streitigkeiten, die stattfanden in der Kirche. Und so konnte Paulus zwei und zwei zusammenzählen und sagen, ja, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum es euch schlecht geht, miserabel geht, dreckig geht, weil ihr nach wie vor diese Probleme unter euch habt und ihr müsst diese Probleme überwinden. Nun, es geht nicht nur um Probleme mit anderen, es geht auch um Probleme mit sich selbst. Wenn wir nach wie vor Probleme mit uns haben und mit uns herumschleppen, dann ist es höchste Zeit, die zu überwinden. Denn wenn wir Sünden beladen, das Passa zu uns nehmen wollen, dann werden wir auch gleichsam es in unwürdiger Weise zu sich nehmen. Ich meine, wie ich eben oder vielmehr das letzte Mal schon gesagt habe, wir alle sündigen von Zeit zu Zeit. Darum kann es nicht gehen. Aber es geht um die Motivation, es geht um die Haltung, es geht um die Einstellung. Es geht darum, sind wir willens, die Sünde zu bereuen, abzulegen? Sind wir willens, Gott um Vergebung zu bitten, die Kraft seines Heiligen Geistes in uns aufzunehmen, sodass wir die Sünde überwinden können? Darum geht es, darum muss es gehen. Darum sollen wir uns prüfen, auch vor dem Passa. Passa, nebenbei gesagt, für diejenigen, die vielleicht neu sind, noch nicht unbedingt zu wissen, worum es geht. Passa ist das einmalige zu sich nehmen von Brot und Wein, einmal im Jahr, aber nur von Menschen, die auf richtige Weise getauft worden sind durch die Predigerschaft der wahren Kirche Gottes nach Handauflegung und den Heiligen Geist erlangt haben. Wenn jemand das Passa zu sich nimmt oder das Abendmahl oder Kommunion, wo diese Voraussetzungen nicht vorliegen, auch da sagt Paulus, dann esst und trinkt ihr euch selbst zum Gericht. Eine sehr große Warnung, dass man das nicht tut. Oder es mehrmals im Jahr zu sich nehmen, wäre ebenfalls eine solche falsche Anwendung. Aber der Punkt ist der, Paulus hatte davon erfahren. Paulus hatte davon erfahren, dass dies alles in der Kirche geschah, weil ihm dies mitgeteilt wurde. Nun kehren wir uns an 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther Kapitel 12 und lesen wir angefangen in Vers 20. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan oder bereut haben, für die Unreinheit und die Unzucht und die Ausschweifung, die sie getrieben haben. Schauen Sie, der Paulus, der war nicht in Korinth, als er dies schrieb, aber er schrieb an die Korinther und er sagte diese Dinge, weil ihm das alles mitgeteilt worden ist. Da gab es Leute, die lebten in Unreinheit, die lebten in Unzucht, die lebten in Ausschweifung. Diese Ausschweifungen, von denen ich eben sprach, zu viel Sex, zu viel Rauchen, Trinken, Saufen, Drogen und so weiter und so fort. Dem Paulus wurde das mitgeteilt. See? Das war nicht so, dass er jetzt sagte, oh, das hätte man mir nicht mitteilen sollen, ihr hättet das als Geheimnis für euch behalten müssen. Nein, das hatte Konsequenzen, diese Leute, die so gelebt haben. Die mussten bereuen. Und Paulus sagt, ich fürchte, ihr habt noch nicht bereut, aber wenn ich komme, werde ich mal ein bisschen da zusehen, dass ihr mal erkennt, wie wichtig es ist für euch, dass ihr bereut. Und er spricht nicht nur von diesen Ausschweifungen, er spricht von Hader, er spricht von Neid, er spricht von Zorn, er spricht von Zank, er spricht von übler Nachrede, von Verleumdung, von Aufgeblasenheit, von Unordnung. Alles das geschah scheinbar in der örtlichen Gemeinde und ihm wurde dies mitgeteilt. Ihm musste es mitgeteilt werden, damit es zu einer Änderung kommen würde. Die ganze Kirche, die ganze Gemeinde war hier in Mitleidenschaft gezogen, weil scheinbar diese Dinge viel zu lange toleriert worden sind, ohne dass man von vornherein schon da einen Deckel auf den Topf getan hätte. Von vornherein schon. Paulus mitgeteilt hätte, das passiert bei uns, und Paulus schon von vornherein dann hätte eingreifen können. Schauen Sie, die Warnung, man macht sich mitschuldig an der Sünde, weil man eben nicht diese Dinge berichtet, die ist schon da. Nun, es geht hier nicht darum, dass wir alle jetzt zu Spitzen werden wollen und zu Spionen und andere ausspionieren sollen. Es waren hier ganz offensichtliche Situationen, die für jedermann sichtbar waren. Die waren nicht irgendwo geheim, die waren ganz klar und deutlich vor allen zutage getreten. Aber der Paulus war ja nicht da, der wusste ja nichts davon, konnte ja nichts davon wissen. Und keiner hat ihm zunächst einmal davon Bericht gegeben. Und deswegen sagt er hier, wenn ich komme und ich komme, dann wird so einiges sich dann tun müssen. Galater 1, eine weitere interessante Stelle. Auch hier wiederum, er war ja nicht in Galatien, als Paulus dies schrieb. Aber was schreibt er hier? Galater 1, die Verse 6 bis 7. Mich wundert, sagt er hier, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. So, auch hier. Ihm wurde mitgeteilt, dass es einige in der Kirche gab. Denn er spricht hier von Menschen in der Kirche. Die waren hineingekommen. Die waren jetzt dabei, die zu verwirren und zu sagen, okay, das Evangelium, was der Paulus euch da jetzt gelehrt hat, das ist nicht okay. Das muss anders betrachtet werden. Und der Paulus sagt, ja Moment, mich wundert aber, dass das bei euch so schnell geschehen kann, dass ihr von der Wahrheit so schnell abfallen könnt, von der Gnade Jesu Christi, der euch berufen hat in das wahre Evangelium, dass ihr euch abwendet von diesem wahren Evangelium. Er sagt, es gibt nur eins, es gibt nur eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und die soll verkündigt werden in aller Welt zu einem Zeugnis. Und dann wird Christus kommen, wie es heißt in Matthäus 24. Aber ihm wurde das mitgeteilt. Da waren Mitglieder, die ihm mitteilten, die sagten, das sind hier Leute, die wollen uns verwirren. Und du, Paulus, musst davon Bescheid wissen. Und er sagt sogar in Vers 8, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und dann wiederholt er den Verflucht noch einmal, diese Verfluchung noch einmal. Und dann sagt er in Vers 10, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Suche ich Menschen, gefällig zu werden? Nein, nein, er nicht, aber die, die da hereingekommen waren, die ja. Und der spricht auch davon, dass die aus total falschen Motiven heraus ihre falschen Lehren verkündigt haben. Und es ist eben sehr wichtig, in diesem Falle, dass Paulus davon Bericht erhielt, dass er diesem wehren konnte, bevor die gesamte Kirche abfiel, die gesamte Gemeinde hier in Galatien abfiel von der Wahrheit. Wieso wusste Paulus davon, dass einige sich abgewandt hatten bereits schon und dass einige da waren, die sie verwirren wollten? Nun, weil es ihm eben mitgeteilt wurde. Das ist der Punkt. Ein weiterer Punkt in Galater Kapitel 5 und in Vers 15. Galater 5 und Vers 15. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr einer nicht vom anderen aufgefressen werdet. Wieso wusste er, dass die sich untereinander bissen und fraßen? Nein, es wurde ihm mitgeteilt. Die gesamte Situation wurde ihm mitgeteilt. Es waren jetzt nicht unbedingt jetzt Spione da, die da jetzt irgendwie großartig da in gewisse Geheimnisse eingedrungen sind. Nein, das war eine offensichtliche Situation, die dem Paulus mitgeteilt wurde. Hier sind Mitglieder unter uns, die fressen sich gegenseitig auf. Die beneiden sich, die tun all die schlimmen Dinge gegenüber anderen. Und Paulus musste dies mitgeteilt werden. Und er hat dann hier diese Warnung ausgesprochen. Und mit Sicherheit wäre es bei dieser Warnung nicht geblieben, wenn keine Änderung erfolgt wäre. Auch in Philipper Kapitel 4 finden wir eine weitere interessante Stelle. Philipper Kapitel 4 und Vers 2. Philipper Kapitel 4 und Vers 2. Interessant. Hier gibt Paulus wieder Namen an. Wie zunächst hatte er von den Leuten der Chloe gesprochen, die ihm mitgeteilt haben, was alles da so vor sich ging. Hier erwähnt er wiederum Namen, aber in einem anderen Zusammenhang. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Also er schreibt hier den Brief an die Philippa, die Gemeinde von Philippi, der war nicht in Philippi, als er diesen Brief schrieb, ihm wurde mitgeteilt, dass es da Streitigkeiten gab zwischen diesen beiden Frauen. Er sagt nicht mehr, wir wissen nicht mehr darüber Bescheid, was das jetzt für Streitigkeiten waren. Wir gehen davon aus, dass es Streitigkeiten waren, die, sagen wir einmal, auf persönlicher Grundlage basierten. Die Schlachterbibel beschreibt, sie waren bedeutende Gemeindemitglieder. Ihre Uneinigkeit um persönliche Belange drohte, die Glaubwürdigkeit der Gemeinde zu zerstören. Darum geht es. Hier waren scheinbar einflussreiche Mitglieder. Und die mussten eines Sinnes sein, sagt Paulus, damit hier kein Zwiespalt entstand und damit der gesamte Eindruck, den vielleicht auch andere von der Gemeinde haben könnten, die vielleicht von außen und von draußen hereinblickten oder auch diejenigen Mitglieder, die in der Gemeinde waren, dass die eben die Glaubwürdigkeit behielten. Hier waren einflussreiche Mitglieder, die hatten untereinander Probleme. Und die Probleme wurden scheinbar offen ausgetragen. Das darf niemals geschehen. Zum Beispiel auch, wenn man von einer Ehe ausgeht, wenn es Probleme gibt zwischen Ehemann und Ehefrau, und hin und wieder gibt es die, ich denke, ich möchte mal die Ehe kennenlernen, wo es keine Probleme gibt, hin und wieder. Okay, man sollte diese Probleme natürlich austragen, aber nicht in Gegenwart von anderen, inklusive nicht in Gegenwart von Kindern. Das ist der Fehler, den die meisten Eheleute immer und immer wieder machen. Sie haben Probleme. Und dann wird vor den Kindern debattiert. Dann wird vor den Kindern da deine Position vertreten. Und dann wird vielleicht man auch noch lauter und dann kommt es auch noch zu irgendwelchen unrichtigen, unschönen Worten und so weiter und so fort. Das sollte man nicht tun. Das sollte man auch in Gottes Kirche nicht tun. Wenn es Probleme gibt zwischen A und B, dann sollen sich A und B persönlich zusammensetzen, aber nicht in Gegenwart von anderen und dann untereinander, wie wir das in Matthäus 18 gelesen haben, diese Probleme ausdiskutieren, damit es aufhört, diese Probleme zu geben. Das Schlimmste, was man tun kann, ist natürlich dann noch über andere, über diese Probleme zu sprechen. Aber hier war es eine Situation, wo das jeder sehen konnte. Da waren hier einflussreiche Frauen und die hatten Probleme. Und Paulus sagt jetzt vor allem, sagt denen mal, die sollen aufhören, das zu tun, was sie tun und eines Sinnes zu sein. Stellen Sie sich das mal vor, ich würde heute jetzt hier über Internet auf einmal anfangen, Namen zu nennen. Und zu sagen, der hat das Problem und so weiter und so fort, nicht wahr? Das werde ich nicht tun, aber Sie sollten das als Ihre persönliche Warnung annehmen, wenn es auf Sie zutrifft. Denn alles das kann nicht nur Sie zerstören, es kann auch die Gemeinde zerstören. Und, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben, es geht darum, dass wir den guten Ruf auch der Kirche bewahren, dass wir nicht auf der einen Seite etwas lehren und predigen und auf der anderen Seite unsere eigenen Mitglieder, die leben dann nicht nach. Oder solche, die Mitglieder werden wollen, solche, die sich in den Versammlungen befinden. Da muss man eingreifen, da muss man entweder an sich selbst arbeiten und wenn das nicht hilft, wenn das nicht langt, dann muss der Prediger ein bisschen etwas dazu sagen. Aber dazu zunächst einmal muss der Prediger davon wissen, sonst kann er gar nichts sagen. Und die Predigerschaft hat auch die Verantwortung, um das auch gleich zu sagen, das hat nichts mit einer, ich möchte einmal sagen, Verbreitung von Geheimnissen zu tun. Nein, die Predigerschaft hat die Verantwortung, auch anderen Predigern unter gewissen Situationen, Umständen heraus, Mitteilung zu machen. Wenn es um sündhaftes Verhalten geht, wenn es um Fehlverhalten geht. Wir lesen das immer und immer wieder in der Bibel, in 2. Timotheus. Und auch hier möchte ich Folgendes noch dazu sagen. Und wir lehren das in Gottes Kirche klar und deutlich, dass ein Prediger-Ehepaar, mit anderen Worten, ein Mann, der Prediger ist und eine Frau, denn wir ordinieren ja in Gottes Kirche keine Frauen zu Predigern, aber eine Frau ist natürlich die Hilfe des Mannes. Und beide sind ein Team. Und wenn ein solches Team besteht, dann muss man davon ausgehen, dass wenn mir etwas mitgeteilt wird, dass ich das mit meiner Frau teile. Davon müssen Sie ausgehen. Wenn Sie das nicht verstehen, wenn Sie das nicht wollen, dann, okay, dann teilen Sie mir am besten erst gar nichts mit. Weil wir sind ein Team. Team, 50%. Ich habe immer gesagt in Gottes Kirche, die Frau ist 50% der Predigerschaft des Mannes, weil sie eben eine Hilfe ist, jemand, der dem Mann hilft. Auch manchmal mit sehr gutem Rat. Gerade auch, wenn es um Frauen geht. Frauen haben manchmal eine bessere Intuition, ein besseres Verständnis, wie andere Frauen denken, als vielleicht der Mann. Von daher ist es sehr wichtig, dass beide als Team zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, auch mit anderen Predigern ist das der Fall. Manchmal muss ich mit anderen Predigern, die von der Situation wissen oder wissen müssen, mit denen da korrespondieren, mit denen da mich unterhalten, um auch selbst Rat zu erhalten, wie man eine solche Situation am besten bewerkstelligen kann. In 2. Timotheus Kapitel 1, da sagt nämlich der Paulus dem Timotheus Folgendes. 2. Timotheus 1, Vers 15. Das weißt du, also er erinnert ihn jetzt daran, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Alle, die in der Provinz Asien sind, die in der Kirche Gottes sind oder vielmehr waren, haben sich von Paulus abgewandt. Weil man heute hin und wieder davon hört, dass sich Menschen aus Gottes Kirche entfernen, dann sollten wir uns einmal anschauen, was in der Geschichte der Kirche bereits schon anfangend mit dem Neuen Testament geschehen ist. Zunächst einmal haben sich, auch vorher schon, viele, viele Menschen von Christus abgewandt, als er hier auf Erden für 3,5 Jahre predigte und lehrte als Mensch. Es waren Massen von Menschen, wie es heißt, die ihm folgten. Nun gut, die hatten den Heiligen Geist nicht, das verstehe ich schon. Denn der Heilige Geist wurde erst im Jahre 31 nach Christus zum Zeit des Pfingstfestes in Apostelgeschichte 2 gegeben. Aber die waren Jünger sozusagen und die meisten haben sich total abgewandt. 120 waren dann da im Zeitpunkt des Pfingstfestes in Jerusalem. Alle anderen waren weg. Okay. Und dann später. Paulus spricht bereits schon im Galaterbrief von Menschen, die sich so bald abgewandt haben vom Evangelium. Die sind alle weg. Und dann kam eine Kirche zum Vorschein, die hatte nur den Anschein der wahren Kirche. Nun gut, es gab auch die falsche Kirche natürlich, die sich daraus entwickelt hatte, das ist mir auch schon klar. Oder die sich vielleicht noch nicht mal daraus entwickelt hatte, die sich parallel entwickelte. Aber es gab da schon gewisse Zusammenhänge. Aber wie gesagt, viele haben sich total abgewandt von Gottes Kirche im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und hier hatten sich in diesem Falle alle, die hier, wie es heißt, in der Provinz Asien waren, abgewandt. Wir wissen nicht, wie viele das jetzt waren, aber es waren sicherlich nicht nur wenige. Ein Abfall ist nach wie vor prophezeit. Ein Abfall wird noch kommen, ein Abfall von der Wahrheit. Die Bibel sagt uns das immer und immer wieder. Ich habe ja kürzlich darüber auch eine Predigt gegeben. Der Abfall kommt noch. Sie müssen sich davor hüten, dass sie nicht Teil werden dieses Abfalls. Sie werden sich dadurch davor hüten, dass sie sich von gewissen Menschen distanzieren. Da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Manche meinen, es sind Leute, die ausgeschlossen worden sind, sagen wir aus Gottes Kirche. Aber mit denen können wir ruhig noch Kontakt haben, mit denen können wir ruhig noch diskutieren. Denen werden wir mal die Wahrheit mitteilen. Ja, das Problem ist nur, sie werden möglicherweise auch noch beeinflusst werden, in falscher Hinsicht, in falscher Weise. Denn wenn jemand ausgeschlossen ist von Gottes Kirche, das hat ja seine Gründe. Es ist ja nicht nur ungefähr. Also hier, er erinnert den Timotheus daran, was geschehen ist. Und er nimmt hier auch Namen. Und er nimmt Namen an und beschreibt hier Phygelus und Hermogenes. Aber das ist nicht die einzige Stelle. Denn in 2. Timotheus Kapitel 4, da sagt er etwas mehr. 2. Timotheus 4 und Vers 14. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, sagt der Paulus dem Timotheus. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Also hier weist er Timotheus an, sich vor dieser Person zu hüten. Offensichtlich war der scheinbar eine Gefahr für die Kirche, durch sein übles Wesen, sein übles Treiben. Und ob das jetzt hier einen Einfluss gehabt hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber er fährt fort zu sagen in Vers 16, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Mit anderen Worten, er will nicht, dass das jetzt denen als, sagen wir mal, unvergebbare Sünde angerechnet wird. Aber vielleicht war das aufgrund des Wirkens von diesem Alexander, diesem Schmied, dass die sich haben beeinflussen lassen. Auf alle Fälle haben sich die auch abgewandt von Paulus. Und er stand dann ganz alleine da. Aber er sagte, ich war nicht alleine, denn Gott stand mir bei. Wenn wir uns an den 3. Johannesbrief wenden, dann lesen wir, dass Johannes genauso verfahren hat wie Paulus. Denn Johannes, im 3. Johannesbrief, der schreibt an Gaius, den Lieben, in Vers 1. Und er sagt in Vers 9, ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, der war in der Gemeinde. Der nimmt uns nicht auf. Ein solcher Zustand hatte sich entwickelt in der Gemeinde Gottes, in dieser Gemeinde hier, dass jemand sich total in rebellischer Weise gegen Johannes gestellt hat und ihn gar nicht erst aufnehmen wollte. Aber was sagt Johannes, Vers 10? Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Was für eine Rebellion wird hier beschrieben. Johannes wurde aber davon berichtet, denn sonst hätte er es ja gar nicht wissen können. Ihm wurde davon berichtet zumindest, dass er da jetzt Brüder ausschließt. Und er sagt, da werde ich mit umgehen müssen, wenn ich komme. Aber er hat das auch hier dem Gaius erstmal mitgeteilt, scheinbar jemandem, der noch in der Gemeinde war oder zumindest Einfluss hatte auf die Gemeinde. Also das ist in keinster Weise verkehrt, dass man andere Prediger, wir wissen nicht, ob Gaius ein Prediger war, wir nehmen das an, auf alle Fälle, dass insoweit das mitgeteilt wird. Man muss es tun, um die Gemeinde zu schützen. Und so hat die Predigerschaft nun eben auch die Verantwortung, unter gegebenen Umständen die gesamte Kirche von sündhaftem, verderblichen, falschen Verhalten und Lehren anderer zu warnen. Und wir tun das auch, wenn wir sehen, dass eine solche Notwendigkeit besteht. Schauen wir uns einmal Judas an. Und da kann man auch kein Blatt vor den Mund nehmen und Dinge beschönigen. Nun, wir werden nicht unbedingt alle Details mitteilen, denn wir haben immer die Hoffnung, dass wenn jemand ausgeschlossen wird, dass er oder sie zur Besinnung kommen, bereuen und zurückkehren. Und dann wollen wir sie auch, wenn wirklich Reue vorliegt, mit offenen Armen aufnehmen. Und das ist nicht gut, wenn jeder weiß, was alles geschehen ist. Aber man muss schon gewisse Warnungen aussprechen. Schauen wir uns einmal an, was Judas gesagt hat. Einer der Brüder, Halbbrüder Jesu Christi. In Judas Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Also die sind jetzt in Gottes Kirche, in der Gemeinde. Eingeschlichen. Über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Hatten wir in der Vergangenheit Menschen, die sich eingeschlichen haben in Gottes Kirche? Absolut! Absolut! Und es braucht eine gewisse Zeit zunächst einmal, um das dann auch zu sehen. Aber wie ich sagte, Gott wird dies ans Tageslicht bringen. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Wieso wusste Judas das? Weil ihm das mitgeteilt wurde. Ihm wurde die Situation mitgeteilt. Und wir lesen weiter in Vers 12. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, die pressen ohne Scheu. Die weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben, entwurzelt. Das sind Menschen, die haben da an Essen mitgearbeitet, haben da mitgegessen, haben da bei Festen mitgewirkt, haben vielleicht zum Laubhüttenfest, was weiß ich, haben die da dran teilgenommen. Die prassen mit euch ohne Scheu, aber was sagt er? Die sind Schandflecken. Weil die dabei waren, dann durch ihre verderbliche Lebensweise, durch ihre Ausschweifung, möglicherweise auch durch ihre falschen Lehren und Ideen, andere zu verführen. Aber die waren Schandflecken, indem das sie scheinbar das öffentlich taten und die Menschen haben das gesehen, andere Menschen haben das gesehen. Es war dann höchste Zeit, dass da eingegriffen wurde. Und Judas schreibt das hier auch, dass es höchste Zeit ist, dass man hier ein Ende dem Ganzen macht. Vers 19. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Niedrig Gesinnte, die den Geist nicht haben. Die hatten den Geist Gottes gar nicht, aber die waren da. Ich kann mich an Situationen erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren in Deutschland, wo wir das Laubhüttenfest hatten, wo jemand da war, der sich total daneben benommen hat, dann im Hotel alles Mögliche da so angestellt hat. Nun, er wurde auf höfliche, aber bestimmte Weise gebeten, den Festort zu verlassen. Er brachte nichts als ein schlechtes Bild für die Kirche, selbst bei dem Hotelpersonal, selbst bei den Hotelgästen. So etwas können wir, wollen wir, werden wir nicht dulden. Aber wieso wusste Judas, dass sich falsche Brüder in die Kirche eingeschlichen hatten? Dass die so lebten, wie sie lebten, dass sie taten, was sie taten? Nun, er wusste es, weil es ihm mitgeteilt wurde. Und das heißt jetzt nicht, weil Judas das schreibt, dass das dann alles war, was er tat. Nein, er hatte sicherlich dann weitere Konsequenzen gezogen. Aber zunächst einmal hat er die Gemeinde in Kenntnis davon gesetzt. Und hat gesagt, okay, da sind Leute bei euch, die so leben. Nun, wenn ich komme, denen wird Abhilfe geboten werden. Da wird was geschehen. Aber zunächst einmal wisst ihr mal, was hier vor sich geht und haltet euch insoweit fern oder auf der Hut. In Römer Kapitel 16 und Vers 16. Nun, ich muss das klarstellen. Ich sage hier jetzt in keinster Weise, dass das Umstände und Zustände sind, die zurzeit bei uns herrschen, unseren Kirchengemeinden. Darum geht es mir nicht. Aber es geht mir darum zu zeigen, dass wenn es zu solchen Zuständen kommen würde, und natürlich bei einigen ist es in der Vergangenheit der Fall gewesen, wir mussten eingreifen, wir mussten gewisse Menschen dann ausschließen. Es geht aber darum, dass die Predigerschaft verantwortlich ist und dass die Predigerschaft informiert werden muss, damit wir schnell und auf konkrete Weise eingreifen können. In Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet oder ihnen ausweicht, wie die Zürcher Bibel es sagt, oder die ihr meiden sollt, wie die Schlachterbibel es heißt und sagt. Aber wie kann man das tun? Wie kann man in Gottes Kirche solche Leute meiden, sich von ihnen abwenden oder ausweichen? Es sei denn, die Predigerschaft hat den Ausschluss erklärt. Denn sonst, wenn die nach wie vor jeden Sabbat, sagen wir mal, erscheinen würden, dann wird es schwer sein, dieses Verständnis zu haben. Von denen muss ich mich jetzt abwenden. Denn vielfach kennt man die Umstände auch hier noch gar nicht so richtig. Oder man macht sich vielleicht gewisse Dinge vor. Deswegen ist es letztendlich die Verantwortung der Predigerschaft, solche Dinge klarzustellen. Aber dann heißt es, dann soll man sich von diesen Leuten abwenden. Nicht meinen, okay, naja, die sind vielleicht irgendwo so auf dem Irrweg und wir können denen also jetzt helfen, indem dass wir sie jetzt also kontraktieren und denen also dann klar machen, wo sie da so falsch liegen. Das ist eine sehr gefährliche Situation, eine sehr gefährliche Reaktion und eine sehr gefährliche Handlung. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt das genaue Gegenteil. Haltet euch fern. Haltet euch fern und wartet, was die Predigerschaft tut. Denn wenn es zu einer Umkehr kommt, dann ist es die Verantwortung der Predigerschaft, diese Umkehr anzuerkennen und dann insoweit auch die Menschen wieder in die Kirche aufzunehmen. In 1. Timotheus Kapitel 1 wird wiederum gewarnt davor, dass man nicht irgendwo auf eigensinnige Weise die Dinge betreiben soll. 1. Timotheus 1 und Vers 20, wo wir lesen. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Nun, dem Satan übergeben haben, in Antworten wurden ausgeschlossen, sie waren jetzt wieder Teil der Welt, nicht mehr Teil der Kirche. Die Welt ist von Satan beherrscht, so muss man das jetzt verstehen. Aber schauen Sie, das waren Leute, das heißt hier, die haben den Glauben von anderen erschüttert. Das heißt hier in Vers 19, einige von ihnen haben sich gestoßen und haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Und unter ihnen sind diese beiden, aber scheinbar haben die dann auch andere beeinflusst. Und Paulus musste sie ausschließen. Das heißt, er musste sie ausschließen, damit sie nicht mehr lästern, damit sie nicht mehr falsche Ideen verbreiten. Nun, das war die Hoffnung, dass sie zur Besinnung kommen, dass sie zurückkehren. Aber in jedem Falle wurde es ihnen nicht mehr gestattet, in der Kirche Gottes zu lästern. Und in 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir die Verse 17 bis 18. 2. Timotheus 2, Vers 17. Ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Das ist das Problem. Die waren scheinbar einflussreiche Leute, waren vielleicht charismatische Redner, waren vielleicht sehr beliebt in der Kirche. Die kamen mit falschen Ideen daher. Egal, was die Ideen jetzt waren, in diesem Falle haben sie gedacht, die Auferstehung war schon geschehen. Und wenn das der Fall war, dann das hatte schon Konsequenzen für das Leben der Mitglieder. Aber die haben irgendwo daran geglaubt und haben das akzeptiert, haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Und das heißt hier, sind einige vom Glauben abgewichen deshalb. Und sie wurden davon diesen Leuten dazu beeinflusst, dies zu tun. Schauen Sie, alles dies geschah. Und als das aber erkannt wurde, dann griff Paulus ein. Nun, Paulus griff ein, als ihm dies mitgeteilt wurde. Er konnte vorher nicht eingreifen, weil er davon vielleicht auch gar nichts wusste. Es lag eine Verantwortung vor, der Mitglieder, ihm davon Bericht zu erstatten. Vielleicht haben sie es nicht sofort getan. Vielleicht sind die Dinge so weit gediehen, weil ihm zunächst einmal dies nicht mitgeteilt worden ist. Wir wissen es nicht, die Bibel sagt es uns nicht. Was die Bibel uns allerdings sagt, ist, dass eine Verantwortung besteht unter gewissen Voraussetzungen. Und ich habe hoffentlich Ihnen deutlich gemacht, was die Voraussetzungen sein können. Jeder Fall ist anders. Aber eine Verantwortung besteht, in gewissen Voraussetzungen Mitteilung zu machen. Wenn Sie da vielleicht Schwierigkeiten haben, Fragen haben, dann können Sie in ganz allgemeiner Weise eine Frage stellen, ohne zunächst einmal ins Detail zu gehen. Und dann kann ich Ihnen schon sagen, nee, das ist etwas, das brauche ich nicht zu wissen. Oder ja, da müsste ich an sich mehr von hören. Also wie auch immer es sein mag. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass Sie jetzt zu vorschnell handeln müssen oder aber auch zu langsam. Denn in beiden Fällen könnte sonst eine Problematik entstehen für die Beteiligten und für die gesamte Kirche und für den Ruf der Kirche, für andere, die sonst vielleicht zur Kirche gekommen wären. Schauen Sie, wenn Sie auf das Internet blicken, auf dieses manchmal diesen Mist, der dort da verzapft wird, und dann lesen Sie etwas über, sagen wir mal, Herrn Herbert Armstrong, der nun ehemals der menschliche Führer der Kirche war, bis 1986, als er dann starb. Und dann wird dann so ein absoluter Blödsinn da verzapft, ein totaler Mist, eine, ich möchte sagen, furchtbare Verleumdungskampagne findet dann statt. Und dann lesen manche das und dann glauben die auch, vielleicht glauben sie nicht alles, vielleicht sind sie schlau genug zu wissen, na, das kann ja alles schon mal nicht stimmen, aber einiges vielleicht nun doch, denkt man. Und dann, wenn dann einige sich an mich wenden, dann kann ich ihnen mal die Wahrheit auftischen. Weil ich bin einer der wenigen, der vielleicht weitaus mehr weiß als die meisten, denn ich habe damals in der Rechtsabteilung gearbeitet, von der Kirche in Pasadena, habe Dinge gesehen, die die meisten Menschen eben gar nicht gesehen haben, weil es eben vertrauliche Dinge waren und ich als Anwalt konnte diese Dinge natürlich sehen, musste sie sehen, im Hinblick auf gewisse Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Und ich weiß genau, was geschehen ist und was eben nicht geschehen ist. Und das ist das Problem. Die meisten wissen es eben nicht. Es gab später in meinem Leben auch Situationen, wo alle genau wussten, was geschehen war. Und die waren in solchen Treffen überhaupt nie gegenwärtig. Und ich, der ich gegenwärtig war, der wusste, was geschehen war und was nicht geschehen war. Aber es wird viel getratscht, es wird viel da erzählt, es wird viel da in die Gegend hinaus posaunt, was eben der Wahrheit nicht entspricht. Und wie ich gesagt habe heute, und auch in der letzten Predigt, wenn Sie einer von denen sind, die Unwahrheiten weitergeben, dann sind Sie schuldig. Dann sind Sie schuldig der Sünde. Selbst wenn Sie Dinge weitergeben von dem Internet, was Sie da gelesen haben, und Sie wissen nicht, ob das wahr ist oder nicht, und Sie geben es weiter, sind Sie schuldig, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Also aufpassen, was Sie so weiterleiten. Und aufpassen, was Sie so lesen. Und aufpassen, von was Sie sich da jetzt beeinflussen lassen. Aber alles dies sind wichtige Dinge, wichtige Prinzipien, die Sie beherzen und beherzen sollten, und diese in keinster Weise irgendwie jetzt verleugnen sollten in ihrem eigenen Leben. Es geht um sie, es geht um die Kirche, es geht um den Bruder, um die Schwester, der geholfen werden muss und denen geholfen werden muss. Und wie gesagt, Gott hat die Predigerschaft in seiner Kirche etabliert, um eben insoweit Hilfeleistung zu geben. Und wir sind schon lange mit dabei und wir haben schon vieles erlebt, viel mehr als sie vielleicht in ihrem ganzen Leben erleben werden, was die Kirche Gottes anbelangt. Also wie gesagt, uns ist nichts Neues, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir wissen schon genau, worum es geht. Und ich bin immer noch dabei. Ich bin immer noch bei der Wahrheit. Ich habe mich nicht verleiten lassen, durch das falsche Vorbild anderer abzufallen von der Wahrheit. Ich bin bei der Wahrheit, ich bin bei Gottes Kirche, weil ich hier erkannt habe, dass die Wahrheit gepredigt wird. Habe mich nicht von Menschen beeinflussen lassen, die vielleicht gut daherkamen, großartige, charismatische Begabungen hatten, die dann auf einmal so merkwürdige Dinge von sich gaben. Aber Sie müssen das auch tun. Sie müssen sich die Wahrheit beweisen, anhand der Bibel, gemäß dem, was wir sagen. Aber ist das, was wir sagen, gemäß dem, was die Bibel sagt, was ich Ihnen in dieser Predigt gesagt habe, in der letzten Predigt gesagt habe, stimmt das mit dem überein, was die Bibel sagt? Wenn nicht, okay, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass Sie das nicht so akzeptieren wollen, weil Sie es nicht akzeptieren wollen. Dann haben Sie ein großes Problem. Und ich hoffe, Sie haben das große Problem nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.